Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ve zid ve barik ala seyyidina Muhammed ve seyyidina Adem ve seyyidina Nuh ve seyyidina İbrahim ve seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve ma beynehum minen nebiyyina vel mursalin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmaîn. Selamun aleyküm. Elhamdülillah, jetzt haben wir schon zwei Drittel etwas mehr vom Ramadan hinter uns. Jetzt beginnen, oder jetzt sind letztens die letzten 10 Tage begonnen. Inshallah werden wir die auch möglichst vollkommen und schön nutzen. Jetzt haben wir gerade unser Iftar gemacht, gegessen. Jetzt sind wir alle wahrscheinlich etwas kaputt. Ihr könnt euch auf jeden Fall zurücklehnen, etwas einfach den Geschichten lauschen, die ich jetzt erzählen werde. Nicht allzu sehr zurücklehnen, bitte nicht einschlafen. Ich versuche es auch etwas kürzer zu halten. Ich wurde angehalten, das nicht ganz so lange zu tun. Wir sind auch alle kaputt jetzt so frisch nach dem Essen. Wir müssen auch gleich Terawih beten. Beim letzten Mal habe ich meine Zeit etwas überzogen. Verzeiht mir dafür nochmal. Ja, deshalb probiere ich es heute etwas kürzer und kompakter zu halten. Es ist ein sehr interessantes Thema, was auch genügt. Also auch wenn es etwas weniger in Zeit in Anspruch nimmt, ist es trotzdem sehr viel für von Bedeutung für uns. Es bringt sehr viele Weisheiten mit sich und das Ganze, da würde ich gerne einmal drauf eingehen. Nämlich waren wir bei dem Propheten Adem a.s. stehen geblieben oder einfach noch gar nicht weitergegangen. Mit ihm haben wir angefangen und jetzt nähert sich langsam das Ende von seiner Geschichte. Nämlich geht es heute nicht mehr um ihn alleine, sondern um seine Kinder, um die Generation, die nach ihm kam, also die erste Generation nach Adem a.s. Die allererste Generation der Menschheitsgeschichte waren nur zwei Leute, Adem a.s. und seine Frau Hazreti Hawa. Und danach gab es dann sehr viel mehr. Wie viele? Da gibt es verschiedene Überlieferungen, wie viele Kinder die beiden jetzt hatten. Da gibt es Überlieferungen zwischen 40 bis 240 Kinder hatten die beiden. Das bedeutet, Hazreti Hawa wurde zwischen 20 und 120 Mal schwanger. Warum? Weil jede Schwangerschaft, bis auf eine, da werden wir später inshallah etwas genauer drauf eingehen, jede Schwangerschaft hat sie Zwillinge bekommen. Also es wurde nur ein einziges Mal ein Kind von ihr alleine geboren, sonst waren es immer Zwillinge. Keine Drillinge und wie gesagt keine Einzelkinder, immer Zwillinge. Und deshalb die Überlieferung zwischen 20 und 120 Schwangerschaften, die Hazreti Hawa durchgemacht hat. Die erste Schwangerschaft und damit auch die erste Geburt, die sie hatte, das waren die Kinder einmal Kabil, der männliche der beiden, und Ichlima, die weibliche der beiden. Also das waren die ersten Töchter, beziehungsweise die erste Tochter und der erste Sohn von Adem a.s., Kabil und Ichlima. Die zweite Geburt, die direkt danach folgte, waren der junge Habil und Kabila, das Mädchen. Also zwei Jungs und zwei Mädchen in den ersten beiden Schwangerschaften. Und die beiden hatten auch, Paare, nenne ich es mal, hatten auch verschiedene Eigenschaften. Die ersten, nämlich Kabil und Ichlima, sie waren sehr hübsch, sie waren äußerlich sehr ansehnlich, aber körperlich waren sie etwas schwächer gebaut, sie waren nicht wirklich stark. Die anderen beiden hingegen, Habil und Kabila, sie waren nicht besonders hübsch, sie waren dafür aber sehr kräftig, sehr stark. Und das hat die beiden Paare ausgezeichnet. Und die beiden Paare, also die vier Kinder von Adem a.s., haben erstmal mit ihren beiden Eltern alleine auf dieser Erde gewohnt. Und das eine lange Zeit, nämlich so lange, bis eins der beiden Paare das erste Mal geheiratet hat. Vorher gab es noch keine anderen Geburten. Erstmal waren sie beide alleine, also die beiden Paare. Deshalb wurden sie später dazu angehalten, untereinander kreuzweise versetzt, sage ich mal, zu heiraten. Da gehe ich später gleich oder gleich noch ein bisschen drauf ein. Die beiden Paare waren auf jeden Fall alleine, hatten dementsprechend eine geschwisterliche, sehr innige Beziehung zueinander. Also sie kannten sich. Kabil hatte keinen anderen Freund außer Habil. Andersrum genauso. Bei den beiden Mädchen auch so. Und jetzt müsste man sich ja eigentlich denken, dass wenn man nur einen Freund auf dieser Welt hat, dann sehr innig mit ihm ist, ihn sehr liebt, alles anvertraut und auch für ihn sterben würde. Das allerdings, wie es jetzt hier passiert ist, was wir gleich erfahren werden, ist dann doch ganz anders gelaufen. Obwohl Kabil nur einen Freund hatte, hat er ihn nicht wirklich gut behandelt. Er hatte keine anderen Möglichkeiten, irgendwie anders Kontakte zu knüpfen. Es gab halt keine anderen Menschen bis dato. Aber trotzdem war das Nefs von Kabil deutlich stärker als die Vernunft von ihm. Oder sein Iman, wenn man das auch so möchte. Das damalige Gesetz, islamische Gesetz, war so, dass nur die Kinder aus ein und derselben Schwangerschaft, sprich beispielsweise Habil und Kabila, zueinander als Geschwister galten Und die Geschwister zu den anderen Schwangerschaften, die zählen als Cousin und Cousinen damals. Nur in der ersten Generation war das so. Ab der zweiten Generation war das nicht mehr so. Da war Kind gleich Kind, egal aus welcher Schwangerschaft. Und untereinander waren sie alle Geschwister. Aber wie gesagt, die erste Generation nach Adem a.s., da war es so, die Schwangerschaften, die immer Paare erbracht haben, immer Zwillingspaare, nur die Zwillinge untereinander waren Geschwister, die anderen sind als Cousin und Cousine eingestuft. Und dann kam auch irgendwann was, nämlich das Gebot von Allah, dass die beiden Paare heiraten sollen. Nämlich Kabil heiratet die Schwester von Habil und Habil heiratet die Schwester von Kabil. Das war dementsprechend erlaubt, weil sie als Cousin und Cousine galten. Heutzutage darf man das ja immer noch, seinen Cousin, seine Cousine heiraten. Geschwister geht ja natürlich nicht. Die Erlaubnis kommt auch nur daher, dass es einfach keine andere Möglichkeit gab. Es waren die ersten Menschen, also musste es so geschehen. Auf jeden Fall, die sollten jetzt heiraten, die vier. Immer jeweils zwei untereinander. Und Kabil, dessen Nefs stärker war als sein Verstand, er war damit nicht einverstanden. Warum? Weil seine Zwillingsschwester sehr hübsch war und die, in Anführungsstrichen, Cousine, also die Schwester von seinem Bruder, von Habil, die war nicht besonders hübsch und er war unzufrieden. Er meinte, ich bin hübsch, meine Schwester ist hübsch, dann möchte ich auch sie heiraten. Sie ist sehr viel ansehnlicher. Ich akzeptiere es nicht, dass jemand anderes die Hübschere heiratet. Ich will es ja doch haben. Und er hat das nicht akzeptiert, das Ganze. Er war nicht wirklich zufrieden mit der Bestimmung. Und Allah hat sie jetzt getestet, Habil und Kabil. Nämlich hat er zu ihnen beiden gesagt, offenbart, sie sollen ein Opfer bringen. Sie sollen opfern. Heutzutage haben wir zu Qurban Bayram, dass wir schlachten, dass wir so opfern und das Fleisch unter anderen Leuten verteilen. Oder dass wir jetzt auch wie in diesem Monat im Ramadan Fitre zahlen. Oder dass wir unsere Zekat geben, wenn wir unser genügendes Geld dafür haben. Je nachdem, das sind dann Opfer, die wir heutzutage erbringen. Und es kommt anderen Leuten zugute. Wir geben unsere Opfer, die wir abgeben, unsere Abgaben, geben wir immer an andere bedürftige Personen. Damals gab es aber diese bedürftigen Personen nicht. Deshalb wurde was gemacht? Allah hat trotzdem Opferbereitschaft verlangt von ihnen allen. Und wenn sie dann geopfert haben, hat Allah eine Feuerflamme aus dem Himmel entsendet, die einfach das Opfer verzehrt hat, in sich aufgenommen hat oder auch nicht, wenn Allah es nicht akzeptiert hat. Und die beiden mussten jetzt ein Opfer bringen. Was wurde nicht gesagt? Es wurde deren Standhaftigkeit, deren Aufrichtigkeit, deren Bindung zu Allah damit geprüft, indem man nicht vorgeschrieben hat, was geopfert werden muss. Warum? Die beiden hatten bestimmte Berufe. Habil, der Zweite, er war Schäfer, er war Hirte, er hat auf die Schafe aufgepasst und die Tiere großgezogen. Und Kabil, der Erste, er war Bauer, er hat angepflanzt, er hat Acker, Landschaft, solch einen Bau hat er betrieben. Er hat gesät und geerntet. Und entsprechend ihrem Beruf haben sie dann auch geopfert. Habil, der Zweite, er hat den größten, fettesten, besten seiner Böcke genommen und ihn geopfert. Und Kabil hingegen hat jetzt von seiner Ernte, die er hatte, einen kleinen Büschel Weizen, der sehr verdorben war, also der nicht wirklich fruchtbar war, nicht groß, nicht prächtig war. Er hat ein bisschen so einen Strauch davon genommen, so ein Büschel, und hat das geopfert. Die haben es beide an den Ort der Opfergabe hingelegt. Und der eine meinte mit größter Aufrichtigkeit, ich hoffe, dass mein Opfer angenommen wird, aber ganz egal, was Allah damit macht, ich bin zufrieden mit Allahs Entscheidung. Und der andere, Kabil, er hat gesagt, ach, das muss schon reichen. Soll Allah zufrieden sein damit. Dann kam die Feuerflamme, hat das Ganze umhüllt, ist weggezogen. Und was ist passiert? Der Schafbock von Habil wurde angenommen, er war weg. Und die kleine Weizensprosse von Kabil wurde nicht akzeptiert, weil sie nicht mit Aufrichtigkeit war. Sie wurde da liegen lassen. Das hat dementsprechend Kabil in dem Moment entblößt, hat ihn bloßgestellt, in Anführungsstrichen. Und weil Kabil jetzt sowieso sehr neidisch auf seinen Bruder war, weil halt die Ehe schon arrangiert wurde mit seiner Schwester, die sehr viel hübscher war als die andere, weil er generell sehr viel Neid, Missgunst, schlechte Eigenschaften, sehr viel Nefs in seinem Herz hatte, hat ihm das gar nicht gefallen, dass er danach gesagt hat, oh Habil, ich werde dich gewiss töten. Ich will dich töten, hat er gesagt. Und Habil hat gesagt, Allah nimmt nur Opfer von den Leuten an, die gottesfürchtig sind, die das Ganze, die Spenden mit Gottesfurcht tun. Und wenn du mich jetzt töten möchtest, also sprich, du hattest keine Gottesfurcht, deshalb wurde dein Opfer nicht angenommen. Was kann ich denn dafür, was in deinem Herzen ist? Wenn du mich jetzt töten möchtest, sagt Habil, gewiss, o Bruder, so möchte ich nicht meine Hand gegen dich erheben, so will ich dich nicht töten. Dann mach doch. Das war die Antwort von Habil auf die Aussage. Das Ganze hat dann in Kabil so sehr geschlummert, als seine beiden Eltern, Adem al-Islam und Hazrat Hawa, zur Hadsch gegangen sind. Damals haben sie auch schon Hadsch gemacht. In dem Zeitraum haben sie in der Nähe von Damaskus gelebt, in Syrien im heutigen. Und trotzdem haben Adem und Hawa ihre Pilgerfahrten verrichtet. Sie sind nach Mekka damals schon gepilgert. Und wo Adem und Hazrat Hawa losgegangen sind zur Hadsch, da hat Kabil dann seine Chance ergriffen, seinen Wut jetzt in die Tat umzusetzen. Nämlich hat er seine Absicht gesetzt, jetzt werde ich meinen Bruder töten, auf jeden Fall. Und seine Frau als meine Frau nehmen, also meine leibliche Schwester. Er hat darauf gewartet, wie mache ich das jetzt, wie mache ich das jetzt? Sein Bruder Habil war am Schafehüten auf einem Berg. Er ist eingeschlafen, war am Schlafen und in dem schwachen Moment, wo Habil keine Zuflucht hätte suchen können, sich nicht hätte wehren können, weil er halt nicht bei Bewusstsein ist, er war im Schlafen. Da kam Kabil sehr hinterhältig, hat einen Stein genommen und auf seinen Kopf geschlagen. So hat er ihn getötet, indem er seinen Kopf zertrümmert hat. Und das war nicht nur einfach irgendeine Tat, nicht nur irgendein Mord, sondern es war die erste große schlechte Tat, die jemals begangen wurde. Der erste Mord, der begangen wurde, das erste Hack eines Menschen, was genommen wurde. Davor gab es auch schon kleinere Fehler, wie von Adam a.s. im Paradies, als er die verbotene Frucht gegessen hat. Damit hat er aber von keinem anderen Menschen seinen Hack genommen. Es war ein Fehler. Hazrat Hawa dementsprechend genauso. Mit der Opfergabe von Kabil davor auch. Es war nur eine schlechte Niert, aber es war noch kein an andere Menschen sein Recht nehmen. Dieser Mord allerdings hat alles verändert. Das erste Mal wurde einem Menschen Unrecht zugefügt. Ein Mensch hat einen anderen Menschen sein Recht genommen, sein Hack genommen und man hat ein Leben beendet. Es war der erste Tod eines Menschen der Geschichte und dieser war dann auch noch ein Mord. Ein sehr schlimmer, ein sehr kaltblütiger Mord. Und das noch unter zwei Brüdern, die alleine waren. Es waren die einzigen beiden Jungs, die zur Dazeit gelebt haben. Sie hatten keine anderen Freunde und trotzdem war das Nefs des einen so groß, dass der eine den anderen getötet hat. Der Iman, der Verstand des anderen war allerdings so groß, dass er gesagt hat, wenn du mich töten willst, dann tu es, ich werde dich aber nicht töten, ich werde mich nicht wehren. Und dann nochmal zur Bemerkung, Habil, der Getötete, er war wesentlich stärker und kräftiger als sein anderer Bruder. Sein anderer Bruder, er war schwach, aber böse im Herzen und der Starke, er war auch stark im Herzen und aufgrund seiner Herzensstärke, sage ich mal, seiner inneren mentalen Stärke, hat er seine körperliche Überlegenheit nicht genutzt. Sein Verstand war größer als sein Nefs und von seinem Bruder das Gegenteil. Dies wurde zum Vorreiter für sämtliche anderen schlechten Taten, die darauf folgen. Wenn ein Mensch den anderen seinen Hack nimmt oder die schlimmste Sünde, wenn ein Mensch einen anderen unrechtmäßig tötet. All das hat diese Geschichte zum Vorreiter und Kabil, der den ersten Mord gemacht hat, er wird sich für alle weiteren Morde zur Rechenschaft ziehen müssen. Genauso wie ein Lehrer, ein Hodja, ein Imam, der kleinen Kindern jetzt das Koranlesen beibringt, genauso wie er den gesamten Lohn dafür bekommen wird, jedes Mal, wenn dieses kleine Kind, was er gelehrt hat, Koran liest, weil er das Ganze in die Wege geleitet hat, gezeigt hat, wie es geht. Genauso wird Kabil für jeden Mord, der passieren wird in der ganzen Menschheitsgeschichte, auch die Sünden tragen, weil er gezeigt hat, wie es geht, wie man ermordet. Und das Ganze hat jetzt also eine Reihe von Schlechtigkeit in der Geschichte in Gang gesetzt. Im Laufe der nächsten Geschichten werden wir noch sehr oft Schlechtigkeit sehen, sehr oft Schlechtigkeit erfahren, wo man denkt, dieser erste Mord, der war ja noch gar nicht so schlimm im Vergleich zu allem anderen, was noch kommen wird. Aber hätte es diesen Mord nicht gegeben, würde alles andere danach auch nicht kommen. Es wird noch sehr viel Gutes, Schönes und noch sehr viel Schlechtes kommen, aber dieser Mord war ausschlaggebend, der war ein großer Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Was ist danach passiert? Kabil hatte jetzt die Leiche von seinem Bruder Habil vor sich. Er wusste nicht, was er damit machen sollte. Noch nie ist ein Mensch gestorben, noch nie wurde dementsprechend, wie wir es kennen, ein Mensch begraben oder im Meer versenkt, eingeäschert, wurde bis dato noch nie gemacht. Er wusste jetzt nichts mit seinem toten Bruder anzufangen. Er war unter Schock. Er war so sehr unter Schock, weil er hat auch noch nie so einen verletzten Körper, so einen leblosen Körper vor sich gesehen. Es wird berichtet, da gibt es jetzt Meinungsverschiedenheiten. Die Meinungen sagen, manche 40 Tage, manche ein Jahr, manche sogar 100 Jahre, dass Kabil den leblosen Körper von Habil durch die Weltgeschichte getragen hat, weil er nicht wusste, was er damit anfangen soll. Er hat ihn auf Huckepack genommen, auf seinen Rücken getragen und er war am Verzweifeln, weil er nicht wusste, was soll ich jetzt mit der Leiche machen. Auf jeden Fall, nachdem er ihn eine gewisse Zeit lang herumgetragen hat, seinen toten Bruder, hat Allah Barmherzigkeit gezeigt, ob es die Barmherzigkeit zu Kabils Verzweiflung war oder zu Habil, seiner letzten Ruhestätte, Allahu Alam. Aber Allah hat seine Barmherzigkeit gezeigt, indem er zu Kabil zwei Vögel, zwei Krähen geschickt hat. Diese beiden Krähen haben jetzt dieses Abbild nochmal in Miniaturform dargestellt. Nämlich, was haben die beiden Krähen gemacht? Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Die eine Krähe hat die andere mit ihrem Schnabel in den Kopf gepickt, so wie Kabil den Kopf von Habil mit dem Stein erschlagen hat. Und die eine Krähe hat die andere Krähe so getötet. Was hat sie dann gemacht? Sie hat mit ihrem Fuß im Boden gescharrt, bis das Loch tief genug wurde und hat dann die andere Krähe da reingekickt und vergraben. Und da meinte Kabil: Oh Allah, bin ich etwa weniger wert als diese Krähe, dass ich nicht auch meinen Bruder so begraben kann? Dann hat er ein Loch gegraben und hat seinen Bruder so beigesetzt. Wo das Ganze war, Allahu alam, weiß man nicht. Er war lange Zeit unterwegs. Er hat ihn auf jeden Fall begraben, ist nach Hause gegangen. Und wen hat er zu Hause getroffen? Mit wem kam er zeitgleich an? Mit seinem Vater, Adem a.s., der gerade mit seiner Frau frisch von der Hadsch zurückkam. Sein Vater Adem a.s. fragt: O Kabil, wo ist dein Bruder? Wo ist Habil? Und er meinte, sehr wütend, trotzig: Bin ich etwa sein Beschützer, sein Behüter, dass ich wissen muss, wo mein Bruder ist? Ja, okay, dann weißt du es nicht, aber du siehst so anders aus, du siehst so fertig aus, du siehst nicht aus wie sonst. Er hat versucht, wieder abzulenken. Er meinte: Ja, du weißt ja, ich bin Bauer, Wind, Wetter, Sonne, Regen, das macht einen Mann schon zu schaffen. Da habe ich mich einfach äußerlich verändert und Adem a.s. hat sich erst nichts dabei gedacht. Er hat sich aber Sorgen gemacht. Er hat sich Sorgen gemacht. Warum? Weil er seinen anderen, einen der beiden Söhne, nicht findet. Habil war weg. Er hat sich jetzt also auf die Suche gemacht. Er hat gesucht und weil er damals in Damaskus gelebt hat, in heutigen Syrien, war in der Nähe der Jebel Qasim. Das ist ein Berg in Syrien, in der Nähe von Damaskus. Auf dem ist eine Höhle oder in diesem Berg ist eine Höhle. Die Höhle des Blutes nennt man sie jetzt übersetzt heutzutage. Warum? Weil oberhalb dieser Höhle der erste Mord der Menschheitsgeschichte passiert ist. An dieser Höhle hat Kabil seinen Bruder Habil getötet und als Adem a.s. an dieser Höhle ankam, hat er was gesehen? Ganz viel Blut. Blut, was den Berg runtergelaufen ist, in die Höhle reingetropft ist, auf einen Stein drauf. Und auf diesem Stein hat sich das Blut gesammelt, ist geronnen und ist dort verblieben. Als er das gesehen hat, war er unter Schock. Er wusste noch nicht genau, er hatte nur eine Vorahnung. Und die Höhle allerdings, die Höhle hat jetzt eine Zunge bekommen. Die Höhle hat die Macht bekommen, von Allah zu sprechen. Und sie hat angefangen zu sprechen. Sie hat gesagt: O Adam, ich erzähle dir, was passiert ist. Das. Dein Sohn hat seinen Bruder umgebracht. Und die Höhle hat erzählt. Sie hat unter Tränen erzählt. Die Erde der Höhle hat sich geweigert, das Blut von Habil zu trinken. So sehr, dass bis heutzutage immer noch das Blut von Habil in dieser Höhle sichtbar ist, auf diesem Stein, dass man es immer noch sieht und sie deshalb die Höhle des Blutes genannt wird. Und bis zum jüngsten Tag wird sie das Blut nicht aufnehmen. Die Höhle hat angefangen zu sprechen mit einer Zunge, die bis heute da in Form eines Steines in Zungenform immer noch sichtbar ist. Und die Höhle hat um Habil geweint. Aber wie? Sie hat sehr um ihn getrauert, denn er war einer von nur zwei, beziehungsweise mit den mit seiner Mutter drei rechtschaffenen Leuten, die zur derzeit gelebt haben, und er wurde umgebracht. Sein Recht wurde genommen und die Höhle war darüber so traurig, dass es in ihr bzw. oberhalb ihr passiert ist, dass sie angefangen hat zu weinen und dieses Wasser, obwohl es in einem Wüstengebiet ist, wo eigentlich es weder regnet noch viel Wasser strömt und dann noch auf der Spitze von einem Berg, ist bis heute noch aus zwei Steinen, die die Augen genannt werden, bis heute noch und das auch noch bis zum jüngsten Tag tropft. Es tropft und das Wasser läuft. Dieses Wasser wird bis heute noch die Tränen der Bluthöhle genannt. In dieser Höhle oder auf dieser Höhle hat der erste Mord stattgefunden und die Höhle trauert bis heute noch darum. Als Adem a.s. das dann gesehen hat, war er natürlich schockiert. Er war unter Schock, weil er nicht erwartet hätte, dass ein Mensch so etwas vollbringen kann, geschweige denn seinen Sohn an seinem anderen Sohn. Er war so wütend auf Kabil, weil er solch eine Charaktereigenschaft hat, solch eine Art hat und jetzt auch noch seinen Bruder getötet hat. Er hat ihn verbannt. Er hat ihn verflucht und verbannt. Adem Alisam hat Allahs Fluch über Kabil ausgesprochen und gesagt, weder ich noch andere Menschen sollen jemals wieder Kontakt zu dir haben, du sollst ab nun an der Verbannte sein. Adem a.s. hat getrauert um seinen Sohn, um Habil. Er hat ihn sehr geliebt. Er hat ihn unfassbar geliebt. Er hat ihn so sehr geliebt und so sehr getrauert, dass er sogar ein Gedicht geschrieben hat. Da sind sich jetzt viele Gelehrte uneinig. Hat er das Gedicht selber geschrieben oder hat er solche Wörter zitiert, die im Nachhinein im selben Sinnkontext einfach nur in Gedichtform verwandelt wurde? Aber dieses Gedicht oder dieses Wort, diese Worte, die er gesagt hat, dieses Klagelied nennen wir es mal, was er gesprochen hat, übersetzt bedeutet dieser Vierzeiler folgendes: Die Welt ändert sich und wer auf ihr ist, sie ist nur trüb und hässlich. Buntes und Geschmackvolles ändern sich, die Heiterkeit des schönen Gesichtes ist selten. Das hat Adem a.s. gesagt. Er war so traurig, dass er wegen diesem Geschehen, wegen seinem Verlust mit der Welt nicht zufrieden war. Die Welt ändert sich und wer auf ihr ist. Also die schönen Momente vergehen. Wal asr innal insana lafi khusr. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Diese Ayat kennen wir. Alles verändert sich und alles verliert. Wir verlieren alles kontinuierlich und das hat Adem a.s. spätestens dort bemerkt. Sie ist nur trüb und hässlich. Die eigentliche Wesensart dieser Dünya, dieser Welt, ist trüb. Man erkennt nicht alles. Sie ist sehr undurchsichtig. Man muss erstmal hinter die ganzen Geheimnisse dieser Welt kommen, hinter der Weisheiten, um alles zu erkennen. Sonst wird man was? Man wird betrübt, wenn man seinen Verstand, seine Vernunft nicht einsetzt. Man wird getrübt von der Wahrheit durch diese Welt. Diese Welt an sich alleine ist hässlich. Das, was sie mit einem macht. Diese Dünya, wie sie einen verführt, an Geld, Macht, an Zeit, an Leben bindet, das ist hässlich. Warum? Sie trübt einen von Allah weg. Man sieht Allah durch diese Dünya manchmal nicht mehr, wenn man sich in diese Dünya verliebt und das macht, was sie sagt. Wenn man diese Dünya nur benutzt, um durch sie Allah kennenzulernen, dann ist die Dünya die schönste Sache, die es gibt. Aber wer sich rein auf die Dünya fokussiert, für ihn ist diese Dünya, diese Welt einfach nur hässlich, wie Adem a.s. sagt. Sie ist ein Ort des Verlustes. Er hat darauf auch noch eine Antwort bekommen. Die Antwort war: O Vater Habils, also der Vater von Habil, tot sind sie alle, alle Menschen. Der Lebende ist nun wie ein Geschlachteter. Mit dem Lebenden ist Kabil gemeint, der Bruder, der noch am Leben war. Der Lebende ist nun selbst wie ein Geschlachteter. Er begann eine Übeltat, vor der er sich erschreckte und lief schreiend umher. Er selber verwirrt über das, was er getan hat, selber erschreckt und weiß mit seiner Situation nicht mehr zurechtzukommen. Und solch eine Situation ist natürlich jetzt brutal. Er hat jemanden ermordet, war danach unter Schock und wusste nicht, was man machen soll. Okay, können wir vielleicht nicht allzu sehr nachvollziehen. Aber was wir eher nachvollziehen können, ist die Tatsache, was vielleicht jeder von uns kennt, sehr viele Muslime haben, nämlich wir sind sündigend. Wir alle machen Sünden, wir alle machen schlechte Taten und manchmal erschreckt uns das. Wie kann ich als Muslim jetzt solche Sachen machen? Es ist richtig zu beten, zu fasten, spenden und sich von Sünden fernhalten. Also wie ein Muslim halt sein sollte zu leben. Das ist richtig, das wissen wir. Aber dann leben wir manchmal nicht danach. Manchmal sind wir in solchen Sünden versunken, dass wir sagen, jetzt bin ich es vielleicht gar nicht mehr wert zu beten. Jetzt bin ich ein Schlechter, einer der Schlechten geworden. Das bedeutet, das, was die Guten machen, mache ich nicht mehr. Die Guten sollten beten, die Guten sollten fasten. Weil ich allerdings schlechte Taten mache, bin ich jetzt zum Schlechten geworden und sollte das Gute sein lassen. Viele verzweifeln deshalb. Sie sehen nur A oder B, schwarz oder weiß, entweder oder, gut oder schlecht. Und sie sind dann verwirrt wegen ihrer eigenen Schlechtigkeit, wegen ihrer Fehler. Sie wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen, aus diesem Teufelskreislauf. Viele von uns, die bereuen ihre Sünden, machen sie nochmal, bereuen sie wieder und das nochmal, wieder und wieder. Manchmal über Jahre lang immer dieselben Sünden und immer wissen sie, es ist falsch. Und sie verzweifeln irgendwann daran. Warum kann ich mich nicht ändern? Warum schaffe ich diese Sachen nicht loszuwerden? Was macht diese Sache nun mit mir? Die Sache ist schlecht, sie ist nicht gut, ich mache es trotzdem. Man verfällt in Verzweiflung und manchmal fällt man komplett vom Guten ab, so wie Kabil komplett vom Weg abgefallen ist. Aber nur weil man eine Sache schlecht macht, heißt es nicht, dass man die nächste Sache nicht gut machen kann. Ein Hadith von unserem Propheten a.s. sagt, wenn du eine schlechte Tat begehst, dann lass daraufhin eine gute Tat folgen, auf dass die gute Tat die schlechte wieder nichtig macht. Und so sollten wir es immer machen. Gut und schlecht sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann beides sein. Man kann der größte Sündiger, gleichzeitig auch der beste Muslim sein. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich, mit der Zeit, wenn man wahrhaftig betet, so wie unser Prophet es sagt, das Gebet hält vor Schändlichen fern. Aber nur weil man betet und Sünden tut, heißt es nicht, dass irgendwas falsch läuft. Natürliche Sünden muss man sein lassen, aber das Ganze ist ein Prozess. Man soll probieren, trotz der schlechten Sachen immer Gutes zu tun, am Weg festzuhalten und das immer mehr und mehr. Die schlechten Sachen immer weniger und weniger, dass es ein schleichender Prozess ist, dass man sich durch das Festklammern am Guten in der Sünde irgendwann, auch wenn es erst in 50 Jahren ist, von den Sünden endgültig befreien kann. Das ist ein Prozess, diese Hoffnung, diese Bemühung darf man niemals aufgeben, denn Allah ist es wert, um seinetwillen sich zu bemühen. Anfangs, wo Adam a.s. auf diese Welt kam, haben alle Bäume, alle Pflanzen Früchte getragen. Alles Wasser, was auf dieser Welt war, ob es Meere, Seen, Ozeane, Bäche, Flüsse oder Regen war, alles an Wasser war süß, es gab kein Salzwasser. Der Löwe, symbolisch für das Raubtier, hat den Ochsen nicht geschlagen, geschlachtet, gegessen. Die Tiere waren untereinander auch in Harmonie. Nach diesem Unglück, nach dieser Sünde, nach dem Tod von Habil, nach dem Mord von Kabil, wurde all das Ganze aus dem Gleichgewicht gebracht. Nicht nur Adam a.s. hat getrauert, nicht nur die Höhle hat getrauert, was man bis heute, wenn man mal nach Damaskus, nach Syrien fährt und sie besucht, bis heute noch selber sehen und bezeugen kann, sondern auch die ganze Schöpfung hat getrauert. Die Schöpfung hat getrauert, als Adam a.s. aus dem Paradies rausgeschmissen wurde, und die Schöpfung hat getrauert, als Habil getötet wurde. Die Bäume, sehr viele, nicht alle, aber die meisten haben ihre Früchte verloren, die Seen, die Meere, das meiste Wasser wurde salzig vor Trauer, und der Löwe und der Ochse, also Raubtier und Beutetier, kamen untereinander selber in Unstimmigkeiten, nicht mehr in die Harmonie, sondern auch sind in Mord verfallen. Diese Geschichte lehrt uns eine ganz wichtige Sache, nämlich eine ausschlaggebende Sache, einen Punkt, nämlich die Niyyat, die Absicht. Die Absicht, die wir hinter allem haben, kann uns grundlegend und unsere Taten ändern. Warum? Beide haben Opfer gebracht und der eine hatte eine gute Niyyat, eine gute Absicht, der andere nicht. Von dem einen wurde es angenommen, von dem anderen nicht. Dessen eine Niyyat war schön, er hat gesagt, selbst wenn man mich töten möchte, so werde ich meine Hand nicht erheben, um mich zu wehren. Der andere hat gesagt, ich werde dich töten, das ist meine Absicht, ich habe keine Scheu davor. Der eine ist zu den ewigen Höllenbewohnern geworden und der andere ist zum Märtyrer, zum Ersten geworden. Und genauso wie jeder Mord jetzt auf das Konto von Kabil geht, genauso geht der Sevap, der gute Lohn von einem Märtyrer-Dasein, von denen es ganz schön viel unter den Muslimen gibt, geht auf das gute Konto von Habil. Er war der erste Märtyrer, er hat gezeigt, wie es geht. Und alle Märtyrer danach, deren Lohn wird auch auf sein Konto gehen. Die Absicht also unterscheidet, ob eine Tat einen jetzt die ewige Zufriedenheit gibt, ob es alles, was man macht, jetzt ein Haken, ein Herzchen, einen guten Punkt dahinter schreibt oder ein X, ein Kreuz, schlecht, durchgefallen, falsch. Viele gute Taten werden nur wegen der Niyyat, nur wegen der Absicht zu schlechten Taten umgeschrieben. Und viele Taten, wo man gar nicht denken würde, dass es eine gute Tat ist, keine Ahnung, beispielsweise saugen, einen Bus benutzen, einsteigen, irgendwo hinfahren, irgendwen anlächeln, obwohl das jetzt eine Sunna ist, aber vielleicht eine Weintraube essen, eine Weintraube nicht essen, je nach Situation, je nachdem, was für eine Niyyat, eine Absicht man hat, ist jede Tat oder kann jede Tat, die man hat, gut sein, zu einer guten Tat werden. Schlafen beispielsweise. Wenn wir jetzt einfach so schlafen, weil wir müde, weil wir faul sind, dann ist es einfach nur ein gottvergessener Schlaf. Wenn wir allerdings schlafen gehen mit dem Bewusstsein, Allah ist der, der nicht schlafen muss. Ich muss schlafen. Er ist nicht abhängig von sowas, ich schon. Und ich preise deshalb Allahs Großheit. Dann wird unser Schlaf in jeder Sekunde zu einem Gottesdienst. Nur durch die Absicht. Oder wenn wir mit der Absicht schlafen gehen. Ja Allah, ich brauche Kraft, um morgen wieder zu fasten. Um morgen zur Arbeit zu gehen, damit ich meine Familie ernähren kann. Um morgen etwas Gutes zu verrichten. Diese Absicht macht den gesamten Schlaf, wie lange man auch immer schläft, zum Gottesdienst. Zu einer guten Tat. Jede Sekunde davon wird dir als Sevap dann gut geschrieben. Das ist die Niyyat. Das ist die Absicht. Die Absicht kann alles verändern. Das, was im Herzen ist, nämlich die Absicht, das ist das, was über alles entscheidet, was danach kommen wird. Und das hat diese Geschichte sehr deutlich gezeigt. Und das Traurige an der Sache war, dass bis dato Shaitan, der Teufel, auf dieser Dünya zwischen den beiden noch gar keine Weswese gegeben hat. Das Ganze kam nur durch das Nefs, durch das Ego von Kabil. So beschreibt es Allah im Koran, sein Nefs hat ihn geleitet, seine Triebseele hat ihn geleitet und nicht die Weswese vom Shaitan. Shaitan hat bis dato noch keinen Anteil daran gehabt. Shaitan ist ja eigentlich auch ein ganz kluger. Shaitan ist manchmal schlauer als wir, zwar falsch, in die falsche Richtung, mit einer falschen Absicht, wie wir gelernt haben, aber er kann vernünftig denken. Von manchen Sachen hält sogar er sich fern. Beispielsweise zu Pharaon sagt er, ich habe Leute dazu gebracht, andere Götzen anzubeten, aber du hast dich selber anbeten lassen, das hätte nicht mal ich geschafft. Also sogar solche Grenzen überschreitet der Shaitan nicht. Und der Mensch war es jetzt, das Nefs des Menschen war es, das den ersten Mord der Menschheitsgeschichte begangen hat und alle anderen Morde, die danach folgen, auf sich selber zu lassen hat. Nicht Shaitan, nicht seine Weswese, er hat sich davon ferngehalten. Der Mensch war es, der die erste riesige Schandtat der Menschheitsgeschichte verübt hat. Mit die größte, die man sogar machen kann. So schlimm ist das Nefs, dass man tiefer als ein Tier, ja sogar noch tiefer als der Teufel selber sinken kann. Dass der Teufel sogar selber sagt, Hut ab, das hätte sogar ich nicht gekonnt. So eklig, so furchterregend ist das Nest von uns. Und da, um das nochmal zu betonen, wir haben einen Verstand und wir haben unsere Triebseele und wir sollten unsere Entscheidungen aufgrund unseres Verstandes beurteilen. Wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, esse ich das oder nicht, fahre ich dahin oder nicht, mache ich das oder nicht, beleidige ich die Person oder gebe ein Kompliment. Alle Sachen, die wir machen, wenn wir nur 3 Sekunden, nicht mal 5, ich sage nur 3, 1, 2, 3. So eine lange Zeit, wenn wir über unsere Entscheidungen, die wir treffen, nur so lange nachdenken würden, und das über alle, dann würde schon locker 70-80% all unserer Entscheidungen im Leben sehr viel besser und auch religiöser sein. Denn die meisten Handlungen, die wir machen, sind Impulse. Das sind vom Nefs gesteuerte Impulse, die wir haben, die wir einfach direkt in die Tat umsetzen. Wir denken nicht drüber nach, ist es richtig oder nicht. Wenn ein Muslim darüber nachdenkt, soll ich zum Morgengebet aufstehen oder nicht, ganz klar, steh auf, du bist ein Muslim, man betet. Und da hat man gar nicht die Option, dann nicht zu beten. Wenn man aber nach seinem Nefs handelt, wenn man morgens den Wecker hört und dann diese Impulshandlung vom Nefs, boah, jetzt schlafen, weitergeht, Wecker ausmacht und weiterschläft, dann hat man nicht gehandelt wie ein Muslim, sondern so, wie es damals Kabil getan hat. So, wie es das Nefs zu tun möchte, zu tun pflegt. Also nur sein Verstand zu benutzen bei seinen Entscheidungen und sein eigenes Ego, seine Bedürfnisse, seine Impulse dabei mal zu kontrollieren, das wird einen schon grundlegend ändern. Und das hat diese Geschichte sehr deutlich gezeigt. Um jetzt zum Abschluss zu kommen, liebe Bruder. Möchte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich Adem a.s. war in tiefer Trauer. Jetzt möchte ich einmal kurz eine Ankündigung geben fürs nächste Thema und ich möchte noch einen Rat gerade für die letzten 10 Tage, in denen wir uns befinden, vom Monat Ramadan machen, denn das wird mein letzter Vortrag im Ramadan sein, den ich halten werde. Danach sind ja die Brüder Abdus Samad und Selman wieder dran. Am Wochenende unser Fatih Abi, unser Tahir Abi. Nehme ich Adem a.s. war jetzt in tiefer Trauer versunken und er hat etwas bekommen, nämlich einen Trost, einen sehr großen Trost, einen Trost, der alles wieder gut gemacht hat, den er sich nicht hätte vorstellen können, nämlich einen weiteren Sohn, ein weiteres Kind. Er hat viele Kinder bekommen, ja, aber so eins wie den folgenden nicht. So einen hat er nur einmal bekommen, nämlich den Sohn Sheeth a.s. heißt er. Und er war auch ein Prophet. Sheeth a.s. war auch ein Prophet, der nicht namentlich im Koran, aber in einem Hadith erwähnt wird oder in mehreren. Er war bestätigt ein Prophet, er war der Sohn von Adem a.s. und das einzige Kind von Adem und Hawa, das nicht in einer Zwillingsgeburt auf die Welt gebracht wurde, sondern als Einzelkind, als was Besonderes kam. Und er war welches Kind? Das Nurul Muhammad, das Licht von Rasulullah, seit dem ersten Menschen seiner Schöpfung, Adem a.s. Seitdem ist es auf die Stirn von Adem a.s. geschrieben, zwischen seinen Augen. Es hat dort gewartet und hat dann die Generationen der Menschen durchlaufen in einer Linie, bis es zu Muhammad a.s. selber kam und auf ihn übergehen konnte. Und Sheeth a.s. war jetzt der erste Mensch, der dieses Licht geerbt hat. Adem a.s. hat mit der Geburt von Sheeth a.s. dieses Licht in sich verloren und an seinen Sohn weitergegeben. Dieser Sohn hat es dann später an seinen Sohn, der an dessen Sohn und immer so weiter bis zu Rasulullah a.s. selber weitergegeben. Und die Menschen, die dieses Licht getragen haben, die direkten Vorfahren von Rasulullah a.s. selber, sie waren alles muslimische Leute, praktizierende Leute, rechtschaffene Leute, die Besten aus ihrer Generation. Es gibt nicht einen von unseres Propheten Abstammung, der ein Ungläubiger war, der aus einer Ehe aus Sina entstanden ist, aus einer Nicht-Ehe aus Sina entstanden ist. Alle sind aus Ehen entstanden. Alle sind Muslime gewesen, rechtschaffene Leute gewesen. Jeder, den dieses Licht von Nurul Muhammad berührt hat, in dem Stammbaum, er war einer der besten Menschen, die existiert haben. Und Sheeth a.s. war der Beste von seiner, also von der zweiten Generation. Er war der Trost für Adem a.s., die Wiedergutmachung. Und damit einmal kurz ein Thema anzuschneiden, das jetzt für unsere Nächte, inshallah, sehr viel von Bedeutung ist, ist das Thema Dua und Nasib, also Bittgebete und die Vorherbestimmung, die wir haben. Denn Allah, das haben wir im letzten Vortrag gelernt, hat vor, bevor er den Körper von Adem a.s. erschaffen hat, 40.000 Jahre davor die Seelen erschaffen von allen Menschen. Und davor 40.000 Jahre hat er das Nasib, die Vorherbestimmung für jeden Einzelnen, auch von uns, von jedem, der in diesem Raum ist, von jedem Menschen, der je gelebt hat, niedergeschrieben. Und dieses Nasib ist jetzt etwas, was natürlich von Allah vorherbestimmt ist und nicht geändert werden kann, außer durch eine Sache, durch Dua, durch die Bittgebete. Solch eine Waffe sind die Bittgebete. Es gibt jetzt 3 Optionen. Allah hat für uns etwas vorherbestimmt. Ob es Essen ist, dass ich dieses Wasser in dem Glas trinke, dass wir heute an diesem Ort sitzen, dass ich Person X heiraten werde, Person Y als Kind bekommen werde, Person Z als Freund haben werde, dass mich ein Auto anfährt, dass mich ein Auto nicht anfährt. Alles, was in unserem Leben rumherum passiert, ist Nasib. Und die Option 1 ist, du bekommst es. Ganz egal unter welchen Umständen. Wenn du irgendwo in Australien wohnst und Allah für dich Nasib gemacht hat, einen Schokoriegel aus England zu essen, dann wird irgendwer diesen Schokoriegel persönlich über die Ozeane tragen, bis zu deinen Füßen bringen. Und du wirst ihn bekommen. Du kannst nichts dagegen machen. Alles, was du bekommst und nicht bekommst, ist Nasib. Und da kannst du nichts gegen machen. Damit musst du zufrieden sein und mit der Situation, die du hast, dann gerecht und vernünftig wie ein Muslim umgehen. Mit Zufriedenheit. Die zweite Option ist jetzt, Allah hat bestimmte Sachen zusätzlich auch noch vorherbestimmt, in unser Nasib geschrieben. Aber jetzt etwas ganz Wichtiges, liebe Brüder, was wir sehr oft vergessen, was wir sehr viel mehr beachten müssen, nämlich der Punkt der Dua, der Bittgebete. Allah bestimmt manchmal für uns etwas in unser Nasib hervor, was allerdings nur ausgehändigt wird an uns, sobald wir drum beten, sobald wir eine Dua dafür machen. Erst dann. Manchmal passiert es nämlich, dass Allah sagt: Ich habe für dich etwas vorherbestimmt, o mein Diener, aber du hast mich nie drum gebeten, dann kriegst du es halt nicht. Ob es jetzt Sachen in dieser Welt sind, ob es Sachen in der jenseitigen Welt sind, in Achiret, ganz egal. Wir wissen es nicht. Wir müssen drum beten. Beispielsweise, wer hat denn von uns jemals drum gebeten, Ya Rabbi, wenn ich aus meinem Grabe auferstehe, und zum Gerichtstag, wo ich Rechenschaft vor dir ablegen muss, dorthin kommen muss, werde ich laufen müssen. Und es wird dunkel sein. Ja, Rabbi, gib mir ein Licht, was mir den Weg zeigt, was mir davor mein Grab erhält und danach den Weg zu dir, zu deinem Gerichtstag erhält. Ja, Rabbi, gib mir sehr viel gute Taten, mit denen ich ein Reittier gestalten kann, ein Reittier mir kaufen kann, um zum Gerichtstag zu kommen, damit ich nicht, wie im Koran erwähnt, kriechend dahin gelangen muss. Gewähre mir so etwas. Wer hat denn jemals schon mal darum gebeten von uns? Solche Sachen vergessen wir sehr oft. Aber es kann sein, dass solche Sachen unser Nasib sind, das für uns vorherbestimmt ist, wir es aber erst bekommen, wenn wir darum bitten. Frau, Kinder, Arbeit, also Versorgung, was wir haben, Gesundheit, keine Unfälle, keine chronischen Krankheiten. Für solche Sachen müssen wir auch Dua machen, weil vielleicht ist es unser Nasib, ja, aber erst wenn wir drum bitten, sobald dann bekommen wir es. Vielleicht bekommen wir es sonst gar nicht. Wir wissen es nicht. Deshalb soll unsere Dua immer präsent sein. Es gibt zwei Arten von Dua. Eine Dua nehme ich für etwas Bestimmtes. Wie ich jetzt das Beispiel gegeben habe, Licht nach dem Grabe, damit man den Gerichtstag findet, das an den Weg leuchtet. Das ist was Bestimmtes. Ja, da begibt mir das dann. Das ist was sehr Bestimmtes. Dann gibt es noch die Dua im Allgemeinen, das vielleicht sogar sehr viel wichtiger ist, nämlich allgemein. Ya Rabbi, ich weiß nicht, was gut für mich ist, ich weiß nicht, was schlecht für mich ist. Ich denke es nur. Du weißt, was schlecht für mich ist. Manches davon kenne ich, weiß, es ist schlecht, manches kenne ich gar nicht. Also würde ich auch nie darum beten, mich davor zu schützen. Manche Sachen sind gut, die kenne ich, will ich haben. Manche Sachen sind gut für mich, die kenne ich nicht, deshalb bitte ich nicht drum. Auch die Sachen, die ich nicht kenne, aus deiner Allwissenheit heraus, ja Rabbi, gewähre sie uns, gebe sie uns, bewahre uns vor sämtlich schlechten Sachen für uns, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, ja Rabbi, bewahre uns davor. Gib uns das, was du für uns vorherbestimmt hast und das alles davon, auch wenn wir es nicht kennen. Solche Duas auch mal zu sprechen, ist für uns sehr wichtig. Der dritte Punkt, also man bekommt Nasib einfach so, man kann nichts dagegen tun. Nasib ist da, aber man muss erst darum bitten, also Dua. Und die dritte, die heftigste Sache ist sogar manchmal, wenn die Dua so stark ist, dann kann es manchmal sein, dass Allah sagt, deine Dua war so innig, so aufrichtig, so stark, mit solch einem Vertrauen in mich, dass ich das Nasib, was ich dir vorherbestimmt habe, umschreibe. Dieses Umschreiben, das ist natürlich jetzt nichts Einfaches, auch nicht, was regelmäßig passiert, aber manchmal passiert das. Es gab ein Beispiel, da gab es einen Schüler, er hat seinen Lehrer darum gebeten zu seiner jeweiligen Zeit, denn dieser Lehrer war bekannt dafür, hatte eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich Level Mahfuz, die Schicksalstafel. Er konnte sie lesen. Ob es jetzt in spirituellen Zuständen war oder im Traum, dass Allah es ihm gezeigt hat, Allahu Alem, wissen wir nicht. Aber er konnte manchmal diese Tafel, was in der Zukunft vorherbestimmt war, lesen. Da hat Allah diesem Evliya, diesen Gottesfreund, diesen großen Gelehrten, die Erlaubnis gegeben. Und da kam einer seiner Schüler und meinte: Kannst du bitte Allah fragen, ob du die Tafel für mich lesen darfst und schauen darfst, ob für mich ein Kind vorherbestimmt ist, ob ich ein Kind bekommen werde. Er hat es gemacht, seine Dua wurde erfüllt, er hat gelesen und er hat gesehen, oh mein Schüler, mein Sohn, für dich wurde kein Kind in dein Nasib reingeschrieben. Du wirst kein Kind bekommen, hat Allah für dich vorherbestimmt. Ein Jahr später ungefähr kam dieser Schüler zu seinem Lehrer mit was? Mit seinem eigenen neugeborenen Kind im Arm, hat gesagt, hier ist mein Kind. Und der Lehrer war voll außer sich. Er meinte, wie geht das? Ich habe Allah darum gebeten, dein Schicksal lesen zu dürfen. Ich habe es gelesen. Allah hat dir in dein Schicksal nicht vorher beschrieben, dass du ein Kind bekommst. Warum hast du jetzt ein Kind? Wie geht das? Und er meinte, es gibt noch einen anderen großen, größeren Gelehrten als dich hier in der Gegend. Einen anderen Evliya, nämlich mit dem Namen Ahmed al-Ghaznavi, damals im damaligen Syrien. Ich bin auch zu ihm gegangen, nachdem du mir die Botschaft gegeben hast. Und über ihn wird Ähnliches gesagt, dass er solch ein Gottesfreund ist, dass Allah seine Dua auch annimmt. Ich habe ihn gebeten, für mich Dua zu machen, dass ich ein Kind bekomme, obwohl der andere gesagt hat, klappt nicht. Obwohl Allah vorherbestimmt hat, du sollst keins bekommen. Also hat dieser große Gelehrte, Ahmed al-Ghaznavi, Dua für ihn gemacht. Aber solch eine aufrichtige Dua, dass Allah sie akzeptiert hat und das Schicksal für diesen Mann umgeschrieben hat und er doch ein Kind bekommen hat. Dann hat der andere, der erste Gelehrte, gefragt, ja Rabbi, darf ich nochmal auf Level Mahfuz für diesen Mann lesen, auf die Schicksalstafel lesen. Er hat gelesen und hat gelesen, dass der Satz mit dem Kind wirklich, ich sage es in meinen Worten, durchgestrichen, neu geschrieben wurde. Und unter dem neuen Satz, wo stand, er bekommt ein Kind, war die Unterschrift, der Stempel von der Dua von Ahmed al-Ghaznavi. Also solch eine Kraft hat manchmal Dua. Erstens, dass wir unser Nasib bekommen, was wir niemals hätten sonst bekommen. Und zweitens, dass wir manchmal sogar unser Nasib ändern können, auch wenn es manchmal schlecht wäre für uns, beziehungsweise wir einen schlechteren Ausgang hätten, als wir eigentlich gerne wollen. Also an Dua niemals zweifeln. Dua ist die größte Sache der Muslime, die wir haben. Allah sagt selber im Koran, bittet mich, auf dass ich eure Bitten erfüllen werde. Also er wird sie erfüllen. Wie er es macht, Allahu alam. Da sagen wir das, was Habil gesagt hat, ja Rabbi, ob du annimmst oder nicht, oder was auch immer du damit machst, mit meinem Opfer, wie bei ihm oder bei uns mit unserer Dua, ist mir egal. Ich mache es, weil ich an dich vertraue. Und dein Endergebnis, damit bin ich zufrieden. Und so sollten wir Dua machen, aber mit dem Gedanken, mit dem Bewusstsein, dass Dua alles ändern kann. Auf jeden Fall geht es beim nächsten Mal mit dem Trost von Adem a.s. weiter, nämlich seinem Sohn Schief a.s., der zweite Prophet der Menschheitsgeschichte. Das war die Geschichte von Habil und Kabil. Das war der Wert der Absicht in den Taten, die man hat, und der Wert von Dua, die Bedeutung von Nasib, die einem Menschen zuteil werden können. Möge Allah Ta'ala uns ermöglichen, die schönsten, innigsten und aufrichtigsten Duas zu sprechen zu ihm. Möge Allah Ta'ala uns all unsere Dua annehmen und das in einem Maße, das größer ist, als wir es für uns vorher erhoffen. Möge Allah Ta'ala in all unsere Taten, unsere Niyat, unsere Absicht reinmachen und um seinetwillen sein lassen, auf dass er all unsere Handlungen in gute Taten umschreibt. Möge Allah Ta'ala auf all unsere schlechten Taten, inshallah, eine gute Tat folgen lassen oder noch mehr, damit wir nicht mit dem Laster unserer Schlechtigkeit, unseren schlechten Eigenschaften und Taten vor ihn treten müssen, dass wir bestenfalls noch bevor wir vor ihn treten müssen, uns unsere schlechten Eigenschaften und Taten abgewöhnen. Möge Allah Ta'ala uns all das geben, was er möchte, um mit uns zufrieden zu sein. Möge Allah Ta'ala uns sämtlich Gutes gewähren, was in unserem Nasib geschrieben steht, das, was wir kennen und das, was wir nicht kennen. Möge Allah Ta'ala uns vor sämtlich Schlechten bewahren, das, was wir kennen und auch das, was wir nicht kennen. Salaqallahu al-Azim, al-Fatiha.